sind im Philipperbrief, letztlich Kapitel 3 bei Vers 20 angelangt. Und ich denke, wir haben jetzt doch gesehen, wie Paulus hier ein rundes Bild aufzeichnet von der geistlichen Welt. Jetzt kommt nochmal ein ganz zentraler Punkt. Ich lese uns Philipper 3, 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Es ist eines der größten Kunststücke, dessen Gläubiger vollbringen kann und vielleicht auch das Schwierigste, was es gibt, dass man als Bürger einer anderen Welt, die Bibel sagt, unser Bürgerrecht ist nicht hier, als Gläubiger, als wiedergeboren oder nicht hier dazugehört, dass man in dieser Welt, die laut Lukas 4, 5 vom Teufel beherrscht wird, dass man hier mit Vernunft lebt. Dieses Spannungsfeld, normaler Mensch wie jeder andere auch, gleiche Probleme nach Geist, Seele und Leib. Wir sind Menschen wie jeder andere auch, müssen essen, müssen trinken, müssen unseren Lebensunterhalt vollführen, werden krank, sind gesund, haben Anfechtung, haben Probleme, Nöte. Wir sind nicht allein, die das bestimmen. Es hängt von den Umständen ab, sagt schon Salomo. Die Umstände sind derzeit übel, übler denn je. Aber die Bibel sagt trotzdem, eigentlich gehören wir gar nicht hierher. Und wenn man jetzt die Texte sich in Ruhe anguckt, da sagt klipp und klar, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das steht im Grundtext in der Mehrzahl, in den Himmeln. Und sagt, von dort erwarten wir der Herr Jesus Christus als Retter. Und das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Aber zuerst müssen wir das mal gucken mit Bürgerrecht. Das Wort für Stadt heißt im Griechischen Polis. Dekapolis zum Beispiel, wissen wir aus der Geografie Israels, die 10 Städte. Und hier steht das Wort Politeuma. Das ist an und für sich das Staatswesen, das Gemeinwesen. Mir würde sagen, vielleicht die Stadtverwaltung. Rieneker hat es so gesagt, war ja großer griechischer Spezialist, das Gemeinwesen, wo man das Bürgerrecht hat. Das heißt, er meint hier, du bist Bürger einer anderen Stadt. Wir wissen, was die Stadt ist, das neue Jerusalem. Wir gehören zu einer anderen Verwaltung. Wir haben andere Rechte, andere Gesetze, andere Regeln und trotzdem sind wir in dieser Welt. Das zweite, das Bürgerrecht, das heißt Politeia. Polites, das ist der Bürger oder der Mitbürger, der hier zu dieser Gruppe gehört. Das sind wir Wiedergeborene. Und Politeiomai, das bedeutet, dass man eben sein Leben führt und wandelt wie ein Bürger dieser anderen Welt. Jetzt sind wir schon da dran, was das Leben eines Gläubigen ausmacht. Wir wohnen in dieser Welt, wir leben in dieser Welt, wir sind hineingeboren, sind aber Fremdlinge, wir gehören da nicht dazu, wir haben dann das Bürgerrecht. Und das ist ganz logische Konsequenz. Wir benehmen uns anders, wir benehmen uns nämlich so, wie es bei uns in unserer Stadt, in unserem Bürgerrecht der Fall ist, geistlich. Und das ist der große Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Mein Kollege hat mich schon früher provozierend gefragt, bist du denn besser wie wir? Habe ich gesagt, nein. Er hat gesagt, wahrscheinlich sogar schlechter. Aber es ist ein riesiger Unterschied. Ich habe Bekehrung erlebt, ich habe Vergebung der Sünde, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dem Herrn Jesus, ich bin anders, weil ich gläubig bin. Das ist der ganze Unterschied. Und das macht der große Unterschied zwischen mir und euch aus. Und das ist auch im Beruf so. Die Bibel sagt an anderer Stelle, wir sind Fremdlinge, 1. Petrus 2,11, beziehungsweise Wanderer ohne Bürgerrecht in dieser Welt. Also wir sind Fremdlinge, wir gehören nicht hierher. Das zweite Wort, Paradidemus, ein Fremdling, der kein Bürgerrecht hat, der nicht herkört. Jetzt muss man sich einfach etwas bewusst machen, mir ist das immer wichtiger. Ich glaube, dass die Gläubigen ganz viele Dinge falsch machen. Und Paulus will ja hier, dass wir geistlich richtig wandeln, weil sie ihre Stellung in Christus nicht begreifen. Jetzt kommt natürlich das Problem, die geistlichen Dinge geschehen in unserem Geist. Also wenn ein Mensch verloren ist, und das ist jeder Mensch per Geburt, und er erlebt die Vergebung der Sünde, er nimmt der Herr Jesus auf, wird gerettet, ist ein Gotteskind, dann passiert was ganz Einfaches. Die Bibel sagt, 1. Korinther 12, 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Also muss ich das einfach vorstellen, in dem Moment, wie ich gerettet werde, wie ich ein Gotteskind bin, werde ich in den Leib Christi hineingetauft. Das Problem ist, ich fühle das nicht. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil der Geist des Menschen nicht an die Seelenwelt, an das Gefühlsleben angeschlossen ist, sondern der Geist ist die tiefste Zone der Persönlichkeit, die ist nicht mit der Seele verbunden, du kannst es nicht fühlen. In gewisser Weise ist es doch verbunden, aber sie hat keinen Draht der Gefühle, also ein Geist fühlt nicht. Das heißt, du fühlst nicht, dass du jetzt wiedergeboren bist. Du fühlst nicht, dass du in einem Geist zu einem Leib getauft bist. Vielleicht fühlst du, wenn die Vergebung der Sünde geschieht, die Befreiung, dass jetzt die Last, die Verklagung nicht mehr da ist. Aber du kannst es nicht fühlen, wie ich jetzt zum Beispiel fühle, ich bin jetzt müde, ich habe jetzt Durst, ich mich beißt, ich muss mich kratzen. So fühlst du nichts. Sondern es ist einfach da, es ist ein Fakt. Wieso? Und jetzt sagt die Bibel eigentlich was ganz Einfaches. Ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft. Also ich gehe jetzt nicht ganz genau nach der Reihenfolge, einfach um ein paar Dinge zu zeigen. In Kolosser 1, Vers 13 sagt dann die Bibel was ganz, ganz Gigantisches. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Mit der Sekunde, wo ich Vergebung der Sünde habe, in derselben Sekunde werde ich wiedergeboren. Das steht in Römer 8, Vers 9 und 10. Mein Geist wird lebendig. In derselben Sekunde werde ich in den Leib Christi hineingetauft. Und in derselben Sekunde, sagt die Bibel, hat der Teufel kein Recht mehr an dir. Ich möchte es euch vorstellen. Der Teufel hat kein Recht mehr an mir. Lukas 4, 5 sagt klipp und klar, bei der Versuchung Jesu, sagt der Teufel zu mir, Jesus, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir die ganze Macht dieser Welt, weil mir ist sie übergeben. Der Jesus widerspricht nicht, ist so. Der Teufel hat dieses System in den Klauen. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, er ist der, der hier herrscht, unter der Zulassung Gottes, muss man ganz klar sehen. Aber Kolosser sagt, ich bin jetzt aus diesem Machtbereich raus. Da steht zum Beispiel im Griechischen eine ganz interessante Konstruktion. Er sagt, er hat uns errettet. Es steht ein Wort für errettet, das heißt Ruomai, das meint immer aus einer Situation, aus einer Not. Das heißt, der Teufel macht uns Not, und zwar durch die Herrschaft, die er ausübt. Und da steht im Griechischen Exousia, das heißt Vollmacht. Das heißt, der Teufel hat, das muss ich einfach vergegenwärtigen, das ist jetzt mein Kollege, das ist meine Kollegin, das ist mein Nachbar, das ist ein Verwandter, der nicht wiedergeboren ist. Bei dem hat der Teufel das Recht, ihn zu quälen. Ist brutal, oder? Der Teufel hat das Recht, ihn zu quälen, weil er nicht gerettet ist. Bei einem Gotteskind, bei jemandem, der Jesus aufgenommen hat, hat er das Recht nicht mehr. Der Teufel hat keinerlei Recht an einem Gotteskind, es sei denn, ich räume es ihm freiwillig ein, indem er mich zum Beispiel reinlegt, mich anlügt und ich freiwillig ihm praktisch eine Basis biete. Tue ich das nicht, hat er keinerlei Recht an mir, sagt die Bibel ganz klar. Jetzt bin ich hier ein Mensch, der das nicht tut, dann kommt was ganz Automatisches, dann greift der Teufel mich an. Epheser 1, 13, das ist wie ein Krieg zwischen zwei Staaten. Früher war es ja so in Deutschland, da gab es Stadtstaaten. Guck, Augsburg, also diese ganze auch Grafschaften teilweise. Und da war die Städte waren so, zum Beispiel Reutlingen hat dann wieder einen Krieg geführt gegen eine andere Stadt. Das heißt, so ähnlich muss man das sich vorstellen. Ich gehöre jetzt zu der Stadt Gottes, zum der Jerusalem. Und die Städte, wo der Teufel herrscht, das ist diese Welt. Und die Bibel sagt in Epheser 1, 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ist also der Unterschied ist ganz einfach. Der Unterschied zwischen mir und jedem anderen Menschen ist so, in meinem Geist ist etwas verändert. Da ist der Heilige Geist eingezogen, hat ihn lebendig gemacht. Ich habe jetzt einen direkten Draht, das steht in Epheser 2, Vers 6, in den Himmel zum Herr Jesus habe ich einen direkten Draht. Ich bin jetzt ein anderer Mensch. Ich gehöre zu einer anderen Situation. Ich bin vollkommen hier, ja, im tiefsten Sinne des Wortes anders, aber auch im Endeffekt nicht bloß anders, sondern ich bin ein Fremdling und jetzt kommt das Böse. Ich bin für die Finsternismächte ein Feind. Feindbild. Das heißt, wenn mich die Finsternismächte, steht in Epheser 6 ab Vers 12, wenn mich die Finsternismächte angreifen, ist das völlig normal. Du bist nicht dazugehörig, die greifen dich an. Wenn du im Betrieb mehr Probleme hast wie die anderen, ist normal. Weil du bist ein Außenseiter. Wisst ihr, ich habe auf der Bank gearbeitet, 43 Jahre, gehe mal auf der Bank hin und lüge nie und betrüge nie und ziehe niemand über den Tisch. Da kriegst du Probleme. Zu mir hat mein Bankdirektor gesagt, ein Hoher, hat er zu mir gesagt, ein wahrer Banker muss lügen können, dass sich die Balken biegen. Dann habe ich wörtlich zu ihm gesagt, ein wahrer Banker, der kriegt das Gleiche hin, ohne zu lügen. Wisst ihr, das sind die zwei Welten, die prallen aufeinander. Jetzt sagt der Paulus hier ganz klar, unser Bürgerrecht ist nicht hier, sondern im Himmel. Jetzt kommt das Hauptproblem des Gläubigen. Der Gläubige nimmt es oft nicht wahr, und da kommt ganz viel Erfechtung her bei uns Gläubigen. Er will sein wie diese Welt. Das war schon bei Israel so. Sie wollten sein wie die umliegenden Völker, und immer wenn sie das getan haben, wenn sie sich nicht bewusst waren, sie sind das auserwählte Volk, wir sind das auserwählte Bürgertum, wir gehören zur Stadt Gottes, zum Neuen Jerusalem, wir sind anders. Wenn wir sein wollen wie diese Welt, fängt das Elend an. Also es muss uns klar sein, wir gehören zu einer anderen Welt, wir gehören zu einer anderen geistlichen Sphäre. Und jetzt sagt die Bibel, wir warten da auf den Herr Jesus, dass er uns rettet. Und er sagt jetzt klipp und klar, die endgültige Rettung, die geschieht, wenn wir in den Himmel kommen. Steht hier glasklar. Man hat nicht etwas sich vergegenwärtigt. Die Rettung hat drei Stufen. Drei. Erste Stufe der Rettung ist, wenn ein Mensch wieder geboren wird, wenn er gerettet wird, wenn er Gottes Kind ist, der Herr Jesus aufnimmt, dann passiert etwas. Dann wird er in einem Geist zu einem Leib getauft, er wird aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgenommen, sein Geist wird wieder geboren, hat Epheser 2, 6, eine direkte Leitung in den Himmel, er gehört nicht mehr zu dieser Welt. Die Finsternis greift ihn jetzt an, er ist ein Sonderling. Das ist einfach Fakt. Das ist die erste Stufe der Rettung. Er bekommt, Epheser 1, 13, das Unterpfand, das heißt im Griechischen Arabon. Arabon ist ein Bankausdruck an und für sich, heißt erste Rate. Jetzt bin ich ein Gotteskind, jetzt habe ich den Heiligen Geist. Wisst ihr, und ihr müsst euch das so vorstellen, warum ist das so wichtig? Warum sagt Paulus in Apostelgeschichte 19 zu den Jüngern des Johannes des Täufers, die wohl noch Ephesus geflohen waren oder ausgewandert waren, warum sagt er zu denen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Derselbe Paulus sagt in Römer 8, Vers 9, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Damit fragt er sie wunderbar theologisch bemäntelt, praktisch seid ihr überhaupt gerettet. Und der Witz ist, bei einem Gläubigen, er ist und bleibt ein normaler Mensch. Ist einfach so. Aber innen drinne ist sein Geist jetzt der Wohnort vom Heiligen Geist. Und Edison, der große Erfinder, den haben wir mal gefragt, wie kann Gott überhaupt herausfinden, da gab es noch keine digitale Welt, wie kann Gott überhaupt herausfinden von diesen Millionen von Menschen, wer gläubig ist? Wie soll das gehen bei Wiederkunft Jesu? Schickt er da Engel, die raussuchen oder so? Dann ist Edison hingegangen, hat was gemacht, an seinem Sandkasten, hat er einfach Eisenspäne genommen, hat die reingeworfen, hat es völlig vermischelt, da ist nichts mehr gesehen. Dann ist er mit dem Magnet einfach drüber gefahren, dann war die ganze Eisenspäne am Magnet. Sagt, genauso wie es bei der Wiederkunft Jesu. Der Herr Jesus zieht bei seiner Wiederkunft im Luftraum, er kommt ja nur bis in den Luftraum bei der Entrückung, zieht er ganz einfach der Heilige Geist zurück bis in den Luftraum. Jeder, der den Heiligen Geist in sich hat, geht automatisch ihm entgegen. Er muss nichts raussuchen. Wer den Heiligen Geist nicht hat, geht ihm nicht entgegen. Wer den Heiligen Geist hat, wird ihm automatisch entgegengeführt. So einfach ist es. Wieso? Das ist die erste Stufe. Du bekommst schon Pfand. Du bist jetzt gerettet. Wenn du stirbst und das Pfand in dir hast, bist du im Himmel. Weil du bist ein Bürger der anderen Welt. In dem Moment, wenn du stirbst, wachst du in der Welt auf, wo du hingehörst. Der kein Bürger dieser Welt ist, wacht natürlich in der Welt auf, wo er hingehört. Nämlich in der Welt des Teufels. Das ist die Vorhölle, der Hades. Alttestamentlich hat es Sheol geheißen. Ich wach auf als Gläubiger im Paradies. Das ist der Vorhimmel. Warum vor? Weil erst nach der Entrückung, nach der Auferstehung aller Toten, macht Gott die endgültige Trennung. Himmel, Hölle. Vorher ist vor, Vorstufe. Also wenn ich jetzt sterbe, wache ich im Vorhimmel auf. Das ist schon wunderbar. Wenn ihr wissen wollt, wie es im Vorhimmel zugeht, lest einfach Offenbarung 7 ab 14, da werden uns die Tränen abgewischt, da bin ich in der Gegenwart Jesu, ist herrlich. Aber ich muss mir einfach bewusst sein, das ist die erste Stufe. Ich bin jetzt gerettet, ich bin ein Gotteskind. Wenn ich sterbe, bin ich im Himmel. Das ist der Unterschied. Das heißt, der Heilige Geist wirkt jetzt auf mein Gewissen. Zum Beispiel, wisst ihr, ich gehe zu meinem Computermensch und der muss mir was machen, was austauschen. Gibt er mir die Rechnung und der hat jetzt geglaubt, dass er mir was Gutes tut. Der hat wirklich geglaubt, er ist jetzt ganz lieb zu mir und gibt mir eine Rechnung und sagt, ich habe dir nachgelassen. Sag ich, okay, gib mir eine Rechnung, wo nur das Ersatzteil draufsteht, nicht der Arbeitslohn. Und den hat er so kassiert. Natürlich hat er es nicht bloß gut mit mir gemeint, sondern er hat ganz einfach das Finanzamt über den Tisch gezogen. Der hat es schwarz gemacht. Ich habe mir zuerst gar nichts gedacht. Und daheim gucke ich mir die Rechnung näher an. Und dann sage ich, naja, das geht ja wohl nicht. Obwohl schon blinkt hat bei mir, der Heilige Geist hat Signal gegeben. Warum habe ich das jetzt gemerkt? Weil der Heilige Geist in mir ist. Er gab sofort Signal. Daheim habe ich mir das angeguckt. Dann habe ich gedacht, naja, da geht es um, es waren wirklich keine großen Beträge. Ich denke, naja, der Herr hat immer wieder den Finger draufgelegt durch den Heiligen Geist. Du bist ein Bürger der anderen Welt. Das geht nicht. Sag es ihm, du brauchst eine andere Rechnung. Ich hatte dann keine so schöne Nacht, wo ich dann am anderen Morgen da war, war es mir klar. Deswegen muss geregelt werden. Bin ich hingefahren, stand er schon vor der Tür, hat geraucht. Dann haben wir noch mich gesehen, hat er gleich geschrieben, stimmt was nicht. Und dann sage ich, zwei Sachen sind wunderbar, eins ist schlecht. Es war schon der Aufhänger. Ich habe gesagt, das Ding tut einwandfrei, der Ersatzteil ist wunderbar, schlecht ist, ich brauche eine Rechnung, wo er jetzt draufsteht. Wisst ihr, es war jetzt wieder interessant. Er hat wohl gemerkt, andere Welt, er kennt mich ja, wie weit er mich geistlich kennt, beurteilen kann, weiß ich nicht, aber er hat wohl, war ihm schon klar, auch von den Heftchen, wo ich ihm schon gegeben habe, er ist sofort rein, er hat gesagt, ich gebe dir sofort eine neue Rechnung. Wisst ihr, ich habe das ihm gar nicht sagen müssen. Ein Weltmensch hat gesagt, super, jetzt habe ich 30 Euro oder 20 gespart. Ein Gläubiger sagt, nee, ich gehöre zur anderen Welt, da wird nicht betrogen, das ist der Unterschied. Ich habe schon Finanzbeamte so weit gekriegt, dass sie einen feuerroten Kopf gekriegt haben. Die haben mich im Finanzamt zur Steuerhinterziehung animieren wollen. Ich habe gesagt, ich habe 160 Kosten. Er sagt, schreiben Sie 600, wir prüfen es nicht. Er sagt, nee, ich habe 160. Sie schreiben 160 rein. Ah, Sie können doch 600 reinschreiben. Zu Deutsch kostet doch nichts. Ich prüfe es nicht, schreiben Sie 600. Am Schluss konnte ich ihm Jesus unser Schicksal geben, das Büchle, weil, aber nur, weil ich Widerstand geleistet habe. Merkt ihr, ich bin ein anderer Mensch. Es hat mal jemand gesagt, wegen der Frau, wegen der Abtreibung, hat er zu der Frau gesagt, wo sie ein Kind gehabt hat und die war finanziell nicht so gut, hat er zu ihr gesagt, du hast es auf dem Kissen und nicht auf dem Gewissen. Wisst ihr, ein Gläubiger kommt durch. Ein Gläubiger kann nicht abtreiben. Ein Gläubiger kann nicht betrügen. Ein Gläubiger ist ein anderer Mensch. Er gehört zu einer anderen Welt. Wisst ihr, das muss klar sein. Ich habe Bürgerrecht im Himmel. Das heißt, das ist Epheser 2,6. Ich bin direkt mit der himmlischen Welt verbunden. Und aus dieser himmlischen Welt kommen die Dinge zu mir. Epheser 2,10 sagt zum Beispiel, alle Werke, die ich tun soll, sind seit grundlegender Welt fertig. Die sind schon bereit. Sobald ich im Geiste wandle, wird es automatisch, weil ich ein Bürger von der anderen Welt bin, wird es ausgelöst. 2. Petrus 1,3. Das heißt, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Viele Gläubige glauben, dass Evangelium ein neues Gesetz ist. Wir haben nur ein anderes Gesetz, wie das mosaische Gesetz. Du sollst, du musst. Wenn du das tust, wenn du das tust, wenn du das tust, wenn du das tust, dann bist du mit Gott in Ordnung. 2. Petrus 1,3. Da seine göttliche Kraft, das ist der Heilige Geist, uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werden, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Und sagt, jetzt wende es an, das erklärt er. Glaube, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharre, standhaftes Ausharre, Gottesfurcht, Bruderliebe und am Schluss Agape, die Liebe Gottes. Er sagt, du kannst das jetzt alles tun, aber sagt ja klipp und klar, bei der Wiedergeburt hast du in dem Paket göttliche Kraft, dass du Gott dienen kannst. Das ist der Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13, da ist alles drin in dir, auch die Werke, die Fähigkeit. Wisst ihr, ich bin ein Typ, ich bin ein ganz seltsamer Charakter. Also wenn ich nicht gläubig wäre, wäre ich nicht so ganz gefährlich. Ich bin ein Typ, ich mache entweder was ganz oder gar nicht. Ich bin schwarz-weiß. Ich werde dann auch radikal, aber ich werde nicht gleich radikal. So, ich bin leider dieser Charakter, ich bin ganz, ganz lang lieb. Also mich kann man reizen bis zum Wahnsinn, aber jetzt, aber als Gläubiger. Aber wenn dann eine Grenze überschritten wird, dann ziehe ich das Messer. Dann ziehe ich aber das Messer so brutal, so lieb, wie ich vorher war, so brutal, wie jetzt habe ich jetzt, ist mir jetzt passiert, zweimal im Telefon. Ich habe mich hinterher geschämt. Bloß wenn ich wusste, was die angestellt hat, wäre ich noch viel brutaler war. Gell? Aber trotzdem habe ich schlechtes Gewissen gekriegt. Ich habe gesagt, Herr, wisst ihr, das sind Dinge, aber du bist ein Bürger einer anderen Welt, du gehörst nicht da dazu und du hast jetzt die Fähigkeit, jetzt kommt das Gigantische, du kannst alle diese Dinge kontrollieren. Römer 6, 6 und 11, du bist mit Christus gekreuzigt, jetzt halte dich dafür, dann wird's. Das heißt, du kannst es kontrollieren, du kannst deine ganze Charakterschwäche. Ich bin ein Typ, ich sage manchmal, ich neige nicht zur Depression, sondern eher zur Aggression, wobei der Teufel mich auch schon mit Depressionen ergriffen hat. Aber ob jetzt jemand eher depressiv ist und eher phlegmatisch und eher... Oder ob er vorprescht, spielt überhaupt keine Rolle. Das sind alles die Spielarten des Sündenfalls, die Spielarten der Charaktere. Du kannst alles kontrollieren durch das vollkommene Opfer. 2. Petrus 1,3 sagt, du hast alles bekommen. Wisst ihr, müsst ihr das so vorstellen. Ich habe nicht nur einen Pass. Der Pass ist Arabon. Epheser 1, 13 und 14. Das ist praktisch die Eintrittskarte, dass ich in den Himmel darf. Das ist der Passierschein. Ich habe auch ein Paket, wo alles drin ist. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Dass ich als Bürger dieser himmlischen Welt in dieser Welt leben kann, ohne unterzugehen. Versteht ihr? Das ist brutal. Nicht meine Fähigkeit. Der Teufel sagt immer, du musst jetzt das tun. Na, glaube die Gläubigen, wenn sie an ein paar Stellen gehorsam sind und pingelig sind, dann letztendlich ist Gott mit ihnen zufrieden. Die Bibel sagt gerade das Gegenteil. Sie sagt, er hat dir alles gegeben. Du hast alles, alle Fähigkeiten. Du musst jetzt nur von ihm diese Fähigkeiten im Glauben annehmen, dann wirkt es. Das Gesetz verherrlicht nicht. Wenn du dich zusammenreißt, hat der Herr Jesus keine Ehre. Wenn du aber sein Opfer anwendest und durch das Anwenden des Opfers Sieg hast, dann hat er Ehre, weil dann war es er. Wisst ihr, das ist das Prinzip dieser anderen Welt. Ich habe alles empfangen. Jetzt muss ich nur richtig reagieren, aufgrund nicht von meiner Fähigkeit. Wisst ihr, meine Fähigkeit ist von meinem Charakter her eher einseitig links, rechts. Die würde nichts Gescheites zustande bringen. Aber das vollkommene Opfer, wenn ich da richtig reagiere, im Geiste wandle, dann kommt es zum Tragen und dann kann ich plötzlich wie ein Bürger dieser anderen Welt mich benehmen. Ist da hochinteressant. Und wenn du der größte Feuerkopf bist, dann kann man dich stundenlang beschimpfen, du reagierst nicht. Woher kommt das? Nicht von mir, sondern das kommt von ihm. Das kommt von diesem vollkommenen Opfer. Und er sagt hier, du hast es. Das heißt, der Bürger dieser anderen Welt hat innerlich etwas, was der Nichtbürger, der Ungläubige nicht hat, nämlich das vollkommene Opfer. Und durch das vollkommene Opfer kann ich reagieren. Ich kann zum Beispiel jetzt diese Welt ist ja die andere Seite. 1. Korinther 7, 31. Die Stelle hat mich immer getroffen, seit ich sie verstehe. Ich habe sie früher gar nicht verstanden. Die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Damit sagt er, du hast die Fähigkeit auch, mit der Welt so umzugehen, dass du als vernünftiger Mensch in dieser Welt lebst, alles ist normal, aber du lässt dich von dieser Welt nicht, ich sag's einmal so, vereinnahmen. Und zwar, indem du geistlich die richtigen Dinge liebst. Du hast geistlich die richtige Sicht, du willst die richtigen Dinge, du drehst dich um die richtigen Dinge. Und 1. Johannes 2,15 sagt, habt nicht lieb die Welt. Da steht nicht Phileo. Phileo ist die seelische Liebe. Also ein Fan von Bayern München, der hat Bayern München mit Phileo lieb. Der ist seelisch auf die ausgerichtet. Agapao, das Wort, das hier steht, meint was völlig anderes. Das meint, du suchst das Beste. Also da steht jetzt eiskalt, habt nicht lieb die Welt, indem ihr ihr Bestes sucht. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil brutal, oh. Noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, also sich um die Welt kümmert, die Welt ist seine Spielwiese, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, jetzt erklärt er das, Fleischeslust, das ist Epheser 2, 1 bis 3, das ist, was in mir drin ist, diese alte Natur, die letztendlich immer nur noch am Fleisch reagiert. Und die Bibel erklärt das in Epheser 2, in den drei Verse, dass der Teufel mein Fleisch, meine gefallene Natur nimmt, meine schlechte Charakterveranlagung, und da schießt er Pfeile rein und dann flammt es auf. Das ist Fleischeslust. Augenlust, der Teufel arbeitet über das Auge, über Visuelles. Wisst ihr, Eva sah die Frucht und sie sah, dass sie gut war und dass man gescheit wird dadurch. Sündenfall. David sieht Bathseba, Mord und Ehebruch. Achan zieht einen babylonischen Mantel. Wisst ihr, ihr müsst euch das vorstellen. Seine Augenlust hat bewirkt, dass seine ganze Familie sterben musste. Müsst ihr euch das vorstellen, so brutal ist das. Und er sagt, Augenlust, das ist der Teufel arbeitet übers Auge. Das ist auch der Grund, wenn der Antichrist kommen soll, dann musst du eine vollkommen visuelle Gesellschaft schaffen. Das ist das, was gerade passiert. Wisst ihr, wie wird 2. Timotheus 3, die erste Verse, wenn er das zählt, zählt er genau 18 Merkmale des Endzeitmenschen. 6 plus 6 plus 6, 18 Merkmale. Und dieser Endzeitmensch, der wird geboren über die Medien. Wisst ihr, wir waren junge Kerle, ich bin in die 50er Jahre aufgewachsen, wir sind mit Pfeil und Bogen im Wald gewesen, haben geschossen, wir haben auch Blödsinn gemacht, Scheibe eingeworfen, Steine auf vorbeifahrende Autos und wir haben auch unser Ding gedreht. Wir waren normal. Die heutige Jugend ist ja nicht mehr normal. Ist es normal, da laufen drei Kerle miteinander, wir sind auch gelaufen miteinander, vielleicht haben wir uns verhauen. Es war gesund, dass wir so waren. Die laufen miteinander, jeder hat ein Smartphone in der Hand. Jetzt reden die nicht mehr miteinander, sondern die schicken sich SMS, oder WhatsApp oder so ein Schrott. Die sind nicht mehr normal. Wisst ihr, diese Leute, die sind total fixiert auf die Medien. Wenn jetzt jemand die Medien, die kommen aus dem Luftraum, sind Satelliten, wer herrscht im Luftraum? Epheser 6, 12, der Teufel. Das heißt, er benutzt diese Dinge und programmiert die Leute. Und ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe am Bodensee ein zweijähriges Kind gesehen, das konnte mit dem Smartphone besser umgehen wie ich. Schnuller drin, saß im Buggy und hat klipp mit dem Ding da rum, bin da fasziniert geguckt. Da habe ich Foto rausgezogen und gesagt, das muss ich knipsen. Habe ich knipst. Dann habe ich es aufgehängt in der Gemeinde als Plakat. Ich habe in der Gemeinde draufgeschrieben, so wird der Endzeitmensch aus 2. Timotheus 3, 1 geboren und habe das Bild drunter geklebt. Und ich glaube das auch, dass das so geht. Das heißt, da wird ein Mensch geboren, der einfach Augenlust, Fleischeslust, und dann kommt hochfertiges Leben, Hochmut, der hier vom Teufel über die Augen systematisch darauf gesteuert wird. Und über die Augen geht er in die Seele rein, geht er ins Fleisch rein und haut ihm eine rein. Wisst ihr, ist dramatisch. Ein Gläubiger kann das verhindern, weil er dieses Paket der völligen Erlösung in sich hat. Er kann einfach hingehen und sagen, Herr, die Welt ist Augenlust, ist Fleischeslust, ist Hochmut. Aber ich weiß, und jetzt kommen wir zu einer Bibelstelle, die vielleicht gigantisch ist, Galater 6,14. Ich ziehe sie mal vor. Das muss man sich einfach jetzt mal vorstellen. Von mir sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Die Bibel sagt, durch das Kreuz, in dem Moment, wie du wieder geboren wurdest, die Bibel sagt ja, bei der Wiedergeburt bist du nicht nur in den Leib Christi hineingetauft, sondern du bist in derselben Sekunde mit Christus gekreuzigt worden. Du bist mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Das fühlst du nicht, das ist innerlich passiert. Jetzt sagt er praktisch, du bist der Welt gekreuzigt. Wenn ich jetzt hingehe, wie ein kleines Kind, wenn jetzt die Lust kommt, die Augenlust, die Fleischeslust, das flammt auf, dann gehe ich einfach hin wie ein kleines Kind und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich tot bin für diese Welt. Ich bin der Welt gekreuzigt. Das ist ein kleiner Glaubenssack. Dann verliert am Teufel sein Ergriff auf meine Seele in derselben Sekunde jede Substanz und jede Wirkung. Ich habe es schon ausprobiert. Ich habe sogar ausprobiert, wenn ich eigentlich das, wo er mich gereizt hat, gern getan hätte. Ich habe es ausprobiert. Selbst meine Lust, dass ich es gern tun wollte, geht weg. Es geht wirklich weg. Das heißt, das vollkommene Opfer ist der Unterschied zu der Welt. Ich kann dann das machen, was Paulus hier sagt. Ich gebrauche die Welt, als gebrauchte ich sie gar nicht. Ich habe keine Augenlust, ich habe keine Fleischeslust. Die habe ich natürlich per System, wie jeder andere Mensch auch. Aber ich kann sie ausschalten. Durchs Opfer, durchs Kreuz. Und damit ist der Herr Jesus, der geehrt wird und nicht ich, der ich der große Gläubige bin und mich so gut zusammenreißen kann. Versteht ihr den Unterschied? Römer 12, 1. Ganz wichtiger Punkt. Römer 12, 1 ist vielleicht nicht nur das hohe Lied des Willens Gottes, sondern da ist ein Prinzip. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also er sagt hier was ganz einfach. Du gibst dich im Endeffekt als ganz Opfer hin. Welcher Opfer im Alten Testament? Lest 3. Mose. Ist tot. Wenn er hier ganz Opfer sagt, meint er, du musst dich für mit Christus gekreuzigt halten. Das ist Umschreibung für das Gekreuzigtsein mit Christus. Du musst dich für tot halten, wenn du Opfer bist. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Was ist der Weltlauf? Das ist der Zeitgeist. Das steht wieder Epheser 2, 1 bis 3. Das sind genau das, was der Teufel hier für Dinge veranstaltet im Zeitgeist. Ich sag's nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es noch sagen darf. Wenn ich vor 40, 50 Jahren, wo ich ein junger Kerle war, hingegangen wäre und gesagt hätte, es gibt nicht Mann und Frau, sondern 67 Geschlechter, man hätte mich eingeliefert. Ist euch das klar? Man hätte gesagt, du bist numm geschnappt, hat man bei uns gesagt. Du bist nicht normal. Wisst ihr, heute ist in, wo kommt es her? Wieso macht das die ganze Welt? Wisst ihr, das ist ja, wenn das jetzt ein Volk macht, dann sagst du, die sind halt durchdreht, weil sie eine durchdrehte Führung hat. Das macht aber die ganze Welt. Und das ist dieser Zeitgeist. Der sagt Ehe nicht mehr Mann, Frau. Der sagt nicht mehr ein Geschlecht, mehrere Geschlechter. Der sagt, Abtreiben ist keine Sünde, ich habe ein Recht auf meinen Bauch. Wisst ihr, alle diese Dinge, wo Gott verbietet, einfach sagt, das ist normal. Der sagt, Lüge ist normal, Stehlen ist normal. Und wenn ihr wissen wollt, wie das ist, ihr Endzeit lässt, Offenbarung 9, 20, 21, das sind die 5 Endzeitsünde. Er zeigt auch, dass nicht nur das hier ist, sondern er sagt, Pornografie ist normal, Okkultismus ist normal, ist alles normal. Wisst ihr, ich könnte euch das erklären. Hochstehend studierte Ärzte und fast alle Physiotherapiepraxen, man hat alle Akupunktur, Akupressur. Gut, die erste Mal hat Akupunktur und die andere Mal hat Akupressur. Wisst ihr, was das ist? Die Leute sind da auch relativ unwissend, die kümmern sich ja um das nicht. Es ist eine chinesische Religion. Es ist Yin und Yang. Es hat mit Medizin nichts Geringste zu tun. Sondern der Chinese sagt, der Makrokosmos, das ist die Welt. Der Mikrokosmos, das bin ich. Und wenn das im Ungleichgewicht ist, entsteht eine Krankheit. Jetzt muss ich das wieder ins Gleichgewicht bringen. Das machen wir durch Akupunktur, Akupressur. Da bringt man Mikrokosmos mit Makrokosmos ins Gleichgewicht und dann bin ich wieder gesund. Eiskalter Okkultismus und Aberglaube. Ich habe die Leute schon darauf angesprochen. Die Doktor sagen dir im Zweifel, gut, ich habe jetzt mit der Physiotherapeutin gesprochen, die hat mir klipp und klar gesagt, die hat grinst, hat gesagt, man muss halt glauben. Die hat selber nicht geglaubt. Man muss halt glauben, dann wirkt's. Das nennt man Placebo-Effekt. Und beim Ärzten geht's um die Kohle. Da geht's nur um die Kohle, sonst schon gar nichts. Wisst ihr, ich sag's einmal hart, wie kann das sein, dass eine westliche Welt, wir haben früher die Missionare nach Indien geschickt, zu den Hindus, wir haben sie zu den Buddhisten geschickt, wir haben sie zu den Moslems geschickt, wir haben überall raus Missionare geschickt und jetzt schicken die uns ihren Dreck. Und wir nehmen den alle an. Wisst ihr, das ist ja nicht normal. Es geht auf der ganzen Welt so. Wo kommt das her? Das ist dieser Zeitgeist. Wisst ihr, das ist das Problem. Um uns herum ist ein Dämonengürtel. Dieser Dämonengürtel, je weiter die Endzeit fortschreitet, der Antichrist wird vorbereitet, sei kommen, je mehr wird es explodieren, eskalieren. Wir stecken mittendrin. Wir sind Gottes Kinder, wir sind völlig anders. Für uns ist das völlig klar. Wisst ihr, ich sage immer zu den Gläubigen, wenn man das euch noch erklären muss, und die sagen, ja, da muss man das den Leuten sagen. Und ich sage, dem, wo man das noch sagen muss, dem kann man schon lange nicht mehr helfen. Weil jeder normale Gläubige, der wiedergeboren ist, sieht sowas. Wisst ihr, und das ist das Problem. Wir sind zu einer anderen Welt gehörend. Wir haben dieses Paket, wo alles drin ist. Da ist 1. Korinther 12, 18 drin. Meine Stellung am Leib Christi, ob ich ein Auge, ob ich ein Mund bin, ob ich ein Ohr bin. Römer 12, 3, mein Maß des Glaubens, 1. Petrus 4, 10, eine Gnadegabe, ich diene nicht, weil ich studiert habe, versteht ihr? Ich studiere, weil ich eine Gnadegabe habe. Von daher gilt die Weisheit dieser Welt nichts. Die Bibel sagt klipp und klar, Gott hat die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Ich brauche mein Wissen und was ich mir zusammen studiert habe, das habe ich gebraucht für meinen Beruf. Aber geistlich hat mir das noch nie einen Millimeter geholfen. Sondern es ist von Gott, er gibt es. Es ist Gnadegabe. Ich erwarte alles von ihm, diese geoffenbarte Weisheit Gottes. Und das ist der Unterschied, da gehört auch mein Arbeitsbericht zu, 2. Korinther 10, 13, dieses Paket, da gehören die Werke dazu, das habe ich in mir und das ist ein riesen Unterschied. Da ist aber drin, dass der Teufel keine Macht mehr an mich hat. Da ist drin, dass ich im Glauben das alles abwehren kann, mit dem Schild des Glaubens. Da ist die völlige Fähigkeit drin, alles was von diesem anderen System, soll ich sagen, von der anderen Stadt, für die anderen Bürger auf mich losgelassen wird, dass ich es abwehren kann. Wisst ihr, da kann ich auch reagieren. Wisst ihr, ich kann mir auch Dinge gefallen lassen. Warum? Weil ich weiß, er streitet für mich. Ich gehöre zu seinem Bürgertum. Er wird für mich streiten. Ich kann letztendlich im Endeffekt mir das leisten, dass ich mir etwas gefallen lasse, einen Nachteil in Kauf nehme. Das alles ist gar kein Problem. Weil ich zu der anderen Welt gehöre. Jetzt kommen wir zu was. Kolosser 2,2 sagt etwas Ungeheures. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Vollerkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen. Wisst ihr, was heißt? Ein Wiedergeborener hat mehr Weisheit, göttliche Weisheit, wenn er ganz normal geistlich lebt, als der hochstudierteste Mensch auf dieser Welt mit 20 Doktortiteln. 1. Korinther 2, 7. Wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Und er sagt klipp und klar, das ist eine Weisheit, die die Welt nicht kennt. Die Welt hat hier keine Ahnung von diesen Dingen. Das ist eine Weisheit, die ist höher wie das alles. Wisst ihr, davon zieht, ich weiß nicht, ob ihr hier Geschichte auskennt, die Zieterhusaren, wenn ihr Bilder seht vom alten Preußen, das waren die mit der Pelzmütze. Das waren Reiterschwadron, die waren gefürchtet. Und der alte Fritz, der ja gottlos war, er hat ja gesagt, zu Deutsch, er will auch nicht auferstehen, weil er da nichts glaubt. Der hat einmal den Zieten gefragt, der war bekehrt. Dann hat sein General Zieten gefragt, beweis er mir Gott? Zieten hat ihn angeguckt, Weisheit Gott, das hat bloß ein Wort gesagt. Die Juden. Die Römer sind weg. Babylonier sind weg. Assyrer sind weg. Alle Weltreiche sind untergegangen. Alles. Wer immer da war, war Israel, die Juden. Auserwählte Volk war immer da. Der Zieten hat nur einen Satz gesagt zum alten Fritz. Beweis für Gott, die Juden. Wisst ihr, die Bibel sagt, Israel wird da sein bis zum Schluss und dann sammelt er sie wieder alle und dann kommt der Feigebaum. Das ist der Staat Israel. Dann siehst du, wie der Feigebaum dann so lang wächst, bis er dann sogar zum Ölbaum wird, bis der Geist über sie ausgegossen wird. Das alles sind Dinge, wo du siehst, das sind zwei Welten, die hier letztendlich sich gegenüberstehen. Und Gott zieht seine Welt problemlos durch. Und jetzt hat er uns alles gegeben, dass wir auch alles problemlos durchziehen können, wenn wir wollen. Wir müssen uns nur bewusst sein. Darum schreibt auch das Paulus, ich gehöre zu einer anderen Welt. Aber ich brauche Rettung. Jetzt haben wir ja den ersten Punkt der Rettung gesehen. Ich bin wieder geboren und gehöre nicht mehr zu dieser Welt. Ich bin gerettet, ich bin ein Gotteskind. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, ist in mir drin. Jetzt springe ich zum dritten Punkt, das ist ja in unserem Text. Wir erwarten den Retter, der uns dann endgültig in den Himmel bringt. Die endgültige Rettung, die letzte Rate ist, wenn wir sterben oder entrückt werden und dann der Herr Jesus von Angesicht zu Angesicht seid, wirklich im Himmel bei ihm sind, und nach der Auferstehung der Toten, dann ist kein Vorhimmel, keine Vorhölle, dann ist nur noch in dem Fall der Himmel und die Hölle. Dann ist so, dann hast du natürlich noch neue Erde, Sonderfall. Das sind noch meine Überzeugungen, die Kinder drauf, die sich nicht bekehren konnten, Menschen, die so behindert waren, dass sie nicht bekehren konnten, weil ja Gott gerecht ist, die sind nicht im Himmel und nicht in der Hölle. Aber das alles gehört zum Reich der Himmel. Aber das Sonderfall. Aber dann bin ich im Himmel. Das ist die letzte Rate, das dritte. Also das erste ist Wiedergeburt, dann bin ich ein Gotteskind. Das ist die erste Stufe der Rettung, die letzte Stufe, wenn ich im Himmel bin. Aber jetzt kommt das Problem. Die zweite Stufe ist das Dazwischen. Das ist dieses Bürgerrecht, wo ich jetzt habe, das mir Ärger einbringt, das mir Anfechtung einbringt, wo ich kämpfen muss. Und da steht 2. Korinther 1,10, da steht dieses Ruomai, das ist ein Wort, völlig anderes Wort, wie gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Und das meint, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet, da steht Ruomai, und rettet uns noch. Also er ist immer noch dran und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Damit sagt die Bibel etwas und das ist ungeheuer. Er hat uns gerettet, er rettet uns die ganze Zeit und er rettet uns zum Schluss. Also das sind die drei Stufen. Erste Stufe, Wiedergeburt. Damit werde ich aus dem System Satans herausgenommen und habe jetzt dieses Bürgerrecht, das unser Text sagt. Jetzt gehöre ich zur der Stadt Gottes, zum Jerusalem. Damit ist alles anders. In mir ist etwas im Gegensatz zu meinem Nachbar völlig anders. Natürlich siehst du das nicht, wenn du MRT machst, wenn du CT machst oder Röntgenbild. Das siehst du nicht, weil das ist im Geist. Siehst du nicht. Aber das ist ein Unterschied. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Und was ganz wichtig ist, der Teufel hat kein Recht an mir, es sei denn, ich räume es ihm ausdrücklich spezial ein. Und das Problem ist, jetzt ist der Herr Jesus in mir. Galater 3, 24, er ist in mir. Ich bin in ihm. Das ist etwas Gigantisches. Und die Bibel sagt, wir werden durch Glaube gerechtfertigt. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, unter dem Lehrmeister. Wir sind Söhne Gottes durch den Glaube an Christus Jesus. Ihr seid alle, die in Christus Jesus hineingetauft seid. Ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Ihr seid alle einer in Christus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das heißt, ich gehöre zu einer anderen Menschengruppe. Ich bin jetzt Erbe der ganzen Verheißung. Was hat man denn Abraham verheißen? Müsst ihr mal gucken. Abraham hat man nicht nur das Land Israel verheißen, sondern er war der, dem Gott durch den Bund alles versprochen hat. Und wir haben alle geistliche Güter geerbt. Israel erbt alle irdische Güter. Also die menschlichen, die hier auf der Erde sind. Kolosser 2,9. Ganz wichtige Stelle, die nochmal das zusammenfasst. Denn in ihm, im Herr Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. In ihm ist die Fülle. Wisst ihr, die Pfingstler haben das raffiniert gemacht. Die sagen, du hast den Heiligen Geist empfangen und jetzt brauchst du mehr. Das ist das charismatische Prinzip. Jetzt legen wir die Hände auf und dann kommt der Geist über dich. Lehrt die Bibel nicht. Die Bibel lehrt was völlig anderes. Sie sagt, diese Geistesausgießungen, diese vier, Apostelgeschichte 2, 8, 10, 19, kann ich euch genau zeigen, dass Wiedergeburten waren mit Zeichen. Aber die Fülle des Heiligen Geistes ist, so wie es hier steht, in Christus. bleibst du in ihm, das heißt, du wandelst als Bürger dieser Welt, du hältst dich für mit Christus gekreuzigt, du lässt dich dauernd reinigen durch Jesu Blut, du wandelst ihm, folgst ihm nach, du hörst drauf, wenn der Heilige Geist dein Gewissen anspricht, nicht wenn es der Teufel anspricht oder du, da muss man aufpassen, du musst gucken, ob es wirklich im Heiligen Geist wirkt, ob die Taube fliegt oder ob der Geier fliegt. Also Taube ist immer sanft. Wenn es Gewissen, ich sag mal so, Gurgel zudrückt, Vorsicht. Das heißt, du wandelst jetzt als Bürger dieser neuen Welt. Du bist ein Gotteskind, du bist völlig anders wie die anderen und du hast jetzt hier eine völlig andere innerliche, geistliche Situation. Du bist, so wie es hier geschrieben steht, ein Gotteskind. Und wenn du in dem bleibst, dann wirst du automatisch erfüllt zu dem Teil der Fülle Gottes, die er dir geben will. Das ist die Fülle des Heiligen Geistes. Hat immer nur mit ihm zu tun und ob du in der richtigen Haltung immer Jesus gegenüber bist. Und dann sagt die Bibel, das ist nämlich die wahre Beschneidung. Das ist das wahre Getauftsein, nämlich mit dem Heiligen Geist. Nicht das Pfingstlerische. Und er sagt klipp und klar, damit ist auch jede Schuldschrift gegen dich ausgelöscht. Er hat alle Herrschaft und Gewalt entwaffnet. Das heißt, das ist ganz einfach. Du brauchst dich nicht mehr verklagen lassen. Der Teufel darf dich nicht mehr verklagen. Lest Zacharia 3, da wird beschrieben, wie man das abwehrt. Und gleichzeitig hat der Teufel keine Macht an mir und an dir als Gotteskind. Du bist ein Bürger dieser anderen Welt. Dieses Bürgerrecht, was der Paulus hier beschreibt, das ist gigantisch. Er beschreibt hier Stufe 1, die Errettung, beschreibt Stufe 2, der Himmel, wenn es vollendet ist. Und die Stufe 3 beschreibt er in einem anderen Brief. Also Stufe 2, der dritte Teil, so muss ich. Ist ja, und das geistliche Prinzip aus Epheser 2, 1 bis 3, das ist furchtbar in dieser Welt. Und das ist auch das, wo 1. Johannes 5, 19 sagt, die Welt ist im Bösen. Aber du bist nicht im Bösen. Du bist in Christus. Du bist in ihm. Du hast was anderes. Du kannst dem allem ausweichen, was die Welt sagt. Du musst es nicht tun. Kolosser 2,8 zum Beispiel sagt was hochinteressantes davor. Da sagt sie, habt Acht, dass euch niemand beraubt. Also man kann uns bestehlen. Durch Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Man kann dich also betrügen, indem man dir beibringt, dass du reagieren sollst geistlich, wie diese Welt reagiert. Kolosser 2,20. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in dieser Welt. Rühre das nicht an, koste das nicht, betaste jenes nicht und so weiter. Da gehört der Schabbat dazu, der Sabbat. Da gehören die Speisevorschriften dazu. Das sind alles diese Dinge, wo die Bibel sagt, du bist doch nicht fromm. Du bist doch kein religiöser Mensch, sondern du bist in Christus. Das alles, die ganze Religion gehört zum System dieser Welt. Das heißt, ich bin anders. Wenn mir jemand Böses tut, sagt die Bibel, du kannst es dir leisten, wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, die rechte hinzuhalten, weil er für dich streitet. Gleichzeitig sagt die Bibel aber auch, Apostelgeschichte 16, wenn es notwendig ist, musst du auch aufstehen. Paulus steht auf und verteidigt die Lydia, indem er die römische, ich sag mal so, hier, die Herrscher zwingt, ihn mit Ehren zu entlassen. Also da gibt es jetzt wunderbare Dinge. Die Bibel sagt ganz genau, wie du als Bürger dieser neuen Welt reagieren sollst und wie du hier dich aufstellst. Wisst ihr, wenn du das jetzt siehst, Paulus ist gigantisch. Er macht das manchmal nur stichpunktartig. Er sagt ganz einfach hier, und ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Jetzt zeigt er, wie man als Bürger lebt, nämlich Vers 17, das haben wir schon studiert, werden meine Nachahmer. Er zeigt, wie man hier das alles anwendet, wie man in dieser Welt lebt, ohne, wie die drei Männer im Feuerofen, ohne Brandgeruch, ohne sich zu versündigen, ohne dass man hier untergeht. Wisst ihr, was natürlich klar ist, durch das, dass wir dieses Bürgerrecht haben, Fremdlinge sind, gilt Apostelgeschichte 14, 22, viele Trübsale. Wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Es fängt schon an, ich habe das mal erlebt, ich habe es schon mal erzählt, ich hatte einen Bankdirektor, gerade der, wo gesagt hat, muss lügen, dass ich die Balken biege, der hat immer der Herr Jesus gelästert, der hat den Namen Jesus gelästert. Ich habe ein schlechtes Gewissen gekriegt, ich habe genau gewusst, die Stunde kommt, wo du ihn verwarnen musst. Aber mach das mal, da ist ein großer Direktor und du kommst daher als kleiner Filialleiter und sagst zu dem, hey, wisst ihr, was passiert ist? Gott hat meinen Charakter benutzt. Der hat genau etwas gemacht. Der hat eine Grenze überschritten. Da gebe ich mir oben der Goldurch auf Schwäbisch. Ich drehe mich einfach rum, wo er das gesagt hat, stelle mich vor ihn hin, gucke ihm ins Gesicht und sage zu ihm, für das, was Sie gerade gesagt haben, werden Sie in die Hölle fahren. Und mich rumdreht haben, stehen lassen wie ein nasser Sack. Wo ich Treppe runter bin, und bin ich Treppe runter, habe ich gedacht, du bist wahnsinnig. Das kostet dich den Kopf, das kostet dich deinen Job. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Bei der Sitzung ist er dann einmal, oder war Sitzung, war Essen mit der Belegschaft, hat er sich einmal vor mir auf den Tisch gelegt, so, wie ein Raubtier mit ausgefahrener Kralle, hat mich arg verucht, ich brauche keinen Sündenbock. Also er braucht Jesus nicht. Heute, hochinteressant, ich habe mich immer versucht, ihm gegenüber anständig zu benehmen, heute sind wir so gut miteinander, dass er mir zum Geburtstag anruft, nicht ihm. Keinerlei Problem mehr mit meinem Glauben. Wisst ihr, das ist das, aber es ist eine andere Welt. Du reizst die Ungläubigen durch das, dass du innerlich anders bist. Wieso merken die das? Die merken das überhaupt nicht. Sondern das ist was ganz anderes. Der Teufel reizt die Ungläubigen. Wenn dir jemand Böses tut, denk nicht, das ist der. Der ist jetzt nicht unbedingt mit dir sauer. Sondern der Teufel hat den gereizt. Jetzt musst du hingehen und das geistlich abwehren. Du gehst jetzt zu meinem Jesus und sagst, Herr, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Zerstöre jetzt die Werke des Teufels hier bei dem. Du bist gekommen, Jesaja 9, 5 und 6, du bist der Friedefürst. Sei Friedefürst zwischen mir und ihm oder ihr. Das heißt, du machst jetzt alles über den Herr Jesus, über das vollkommene Opfer. Und so hast du dann keine Ehre, sondern du bist abhängig von ihm. Und durch ihn lebst du jetzt in dieser Welt völlig normal. Und du kannst alle Dinge regeln durch ihn. Und das ist das Bürgerrecht. Wisst ihr, das ist der große Unterschied. Und wenn ich und du die Augen zumachen, dann hat jeder Gläubige einen Passierschein in sich. Du wirst an dem Ort aufwachen, wo du hingehörst. Du wirst in der anderen Stadt aufwachen, im Neuen Jerusalem, im Vorhimmel, im Paradies. Und der das nicht hat, der wacht halt an der anderen Stelle auf, wo der Teufel seine Macht hat. Warum schreibt es Paulus? Ich glaube, dass er mit dem der vorige ganze Part abschließt, um uns klar zu machen. Du bist einfach ein Fremdling in dieser Welt. Du brauchst dich nicht aufregen. Irgendwann ist es vorbei. Wisst ihr, habt ihr euch nie überlegt, wie war das Leute, die 10 Jahre im KZ in Nordkorea gesessen sind? Die müssen ja durchdrehen. Die drehen nicht durch. Die sagen sogar zu den Leuten, die sie heimlich versuchen, hier zu besuchen oder ihnen zu helfen, betet nicht, dass wir freikommen, betet, dass wir es aushalten. Muss ich mir vorstellen. Ich hätte gesagt, betet, dass sie freikommen. Betet, dass wir es aushalten. Wisst ihr, wenn du zu dieser anderen Welt gehörst, ist alles anders. Warum habe ich das jetzt so bandbreit erzählt? Das ist ein ganz einfacher Grund. Ich glaube, dass der Teufel eine Falle uns stellt, dass er uns eine bösartige Falle stellt, indem er uns einredet, du bist wie diese Welt. Du willst doch auch, dass dir so gut geht wie deinem Nachbar. Du willst doch auch, dass dir gut geht. Du willst doch auch, dass anders ist, dass nicht ist wie bei dir. Anfechtung, Kampf, Streit, Krieg und im Beruf Probleme, da Probleme. Du willst doch auch deine Ruhe. Wisst ihr, ich glaube, dass der Teufel uns das einredet, dass wir sagen, wir sind nicht mehr Bürger dieser anderen Welt. Eigentlich musst du jeden Morgen, wenn du aufwachst, musst du klar sagen, Herr, ich danke dir, dass ich nicht zu dieser Welt gehöre. Ich danke dir, dass ich ein Bürger deines Reiches bin. Befehl dir jetzt alles an. Jetzt werde ich dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Das ist normal. Wenn ich das nicht mache, dann hat diese Welt einen Effekt. Den darf man nie vergessen. Sobald ich passiv bleibe, also nicht diese Haltung einnehme, wie der Paulus hier sagt, mein Bürgerrecht. Die Welt und alle Finsternismächte haben laut Bibel Sauerteig-Effekt. Ihr wisst, was Sauerteig ist. Kleines Krümelchen in den Teig rein, da ist nur eine Frage der Zeit, durchsäuert er alles. Das heißt, sobald du passiv bleibst, fangen diese Kräfte an, dich langsam aufzusaugen, dich aufzureiben. Das heißt, du musst aktiv hier reingehen und sagen, ich bin ein Bürger der anderen Welt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich habe Vergebung der Sünde, ich gehöre nicht zu dieser Welt, ich bin anders, ich sondere mich in bestimmte Dinge ab, er wird für mich streiten, ich werde alle Dinge mit ihm regeln. Mutter, das ist was völlig anderes. Er ist Haupt, ich bin der Leib. Ich gehe völlig nach meinem Haupt, ich gehe nur nach ihm. Ich folge dem Lamme, wohin es geht. Ich bin mir bewusst, ich bin ein völlig anderer Mensch. Wenn jemand so durch dieses Leben geht, dann wird er überleben. Psalm 25, 3 steht, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Wenn ich hier die richtige Haltung einnehme, werde ich überleben. Aber ich glaube, dass der Paulus das auch schreibt, aus dem Grund, dass wir das nicht vergessen und es einfach einnehmen, diese Haltung. Die Gläubigen haben früher versucht, das mit Frisur, mit bestimmter Kleidung zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich sehe, was heute läuft, muss ich sagen, vielleicht war es gar nicht so dumm. Also gleich wisst, das ist ein Frommer. So dumm ist das nicht. Heute fällt es auf, wenn die, meine Frau sagt, du bist der Einzige, der Krawatten tut. Na klar. Ich gehe halt zur anderen Welt, zur alten. Wisst ihr, irgendwo, wenn ich in den Gottesdienst gehe, ich sage es immer vorsichtig, und ich muss da vorne hinstehen, dann ist das was anderes. Zuhörer sind ausgenommen. Versteht ihr? Als Zuhörer tue ich auch keine Krawatte hin. Aber wenn ich jetzt vorne der Agierende bin, dann bringe ich zum Ausdruck, ich bin jetzt Vertreter. Was bin ich jetzt für ein Vertreter? Des anderen Reiches. Versteht ihr? Und das ist gar nicht dumm. Man muss einfach sich selber bewusst machen, es ist ein Unterschied. Wenn du in die Versammlung gehst, bist du in der anderen Welt. Ist euch das klar? Du bist wie eine Botschaft. Du bist wie eine Botschaft. Botschaft ist ja immer Hoheitsgebiet des anderen Staates. In dem Moment, wenn du in eine Versammlung kommst, bist du in der Botschaft des Reiches Gottes. Du bist immer ein anderer Gebiet. Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal so, das hat für uns gewisse Steuerfunktion, aber es hat auch wunderbare Vorzüge. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal vorsichtig. Wenn wir jetzt alle die richtige Haltung einnehmen und setzen uns hier rein, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, der Teufel hat dir nichts zu sagen. Ist das klar? Der Teufel kann ja nichts machen. Andere Welt. Anderes Hoheitsgebiet. In dem Moment, wie wir das nicht einnehmen, die Haltung, und nicht beachtet, hat der Teufel wieder durch unsere Passivität schon die Möglichkeit reinzuschießen. Sobald wir als Bürger des anderen Reiches uns betrachten, das im Glauben annehmen, hat er keine Macht mehr. Von daher ist das, was der Paulus hier sagt, nicht theoretisch, sondern eine ganz praktische Auswirkung. Glaube ich, dass ich ein Bürger des anderen Reiches bin? Benehme ich mich so? Nehme ich die Haltung ein? Dann wird in meinem Leben die Dinge sich anders gestalten. Und das ist auch mein großer Wunsch, dass das so sein möge bis zur letzten Stunde, bis ich die Augen schließe, bis ihr sie schließt, dass wir Bürger dieses Reiches sind. Dann ist unsere Familie anders, unsere Ehe anders, unsere Kinder sind anders, dann ist unser Beruf anders, ist alles anders. Ich sage nicht leichter. Es kann sein, es gibt mehr Ärger, schließe ich gar nicht aus, aber anders. Und es ist unter der Herrschaft dieses anderen Herrschaftsbereichs, dieser anderen Stadt, des Neuen Jerusalem. Ich möchte nochmal beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gerettet hast, dass du uns gewaschen hast mit deinem kostbaren und teuren Blut. Wieder geboren zur lebendigen Hoffnung, versetzt in dein Reich, dass wir zu dieser anderen Stadt gehören, wir das Bürgerrecht des neuen Jerusalems haben und dass wir jetzt auch dieses Paket der völligen Erlösung empfangen haben, dass wir innerlich völlig anders sind wie andere Menschen und dass wir dir, dem Lamm, so auch folgen können, wohin du gehst. Jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir diese Haltung einnehmen, dass wir dem Teufel freiwillig nichts mehr einräumen, sondern diese ganze gewaltige Gnaden, die du uns erworben hast, jetzt einfach in kindlichem Glauben annehmen und bewusst sind, selbst wenn hier die Trübsal schlimmer ist wie bei mir Nichtgläubiger, dass es Herrlichkeit ist, zu diesem Reich zu gehören, dieses Bürgerrecht, dass wir zu dieser neuen Stadt gehören und dir, dem Lamme, wirklich zu eigen sind. Wir beten dich dafür an.